Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wie immer der Florian, ich bin der Host des Podcasts und auch heute bin ich wieder auf der Suche danach, wie modernes Arbeiten funktioniert. Ich habe wieder einen Gast eingeladen dazu, der, glaube ich, zwei Herzen in sich trägt mit Themen. Wir werden heute über eins davon sprechen. Ich habe den Thomas bei mir hier zu Gast. Ich glaube, wir haben uns schon im März verabredet, dass wir diese Folge aufnehmen werden. Es hat dann so ein bisschen gedauert, bis wir dann jetzt hier zu einem Termin gekommen sind, weil wir beide recht viel zu tun hatten. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich klappt. Er war auch schon mal bei uns hier bei Seibert, hat uns ein bisschen beraten zum Thema Corporate Influencing Programm. Und das ist eine Herz, was, glaube ich, in ihm schlägt. Und das zweite Herz ist das Thema, über das wir heute sprechen, aber dazu gleich mehr. Erstmal recht herzlich willkommen, Thomas.
Ja, vielen Dank, Florian, und Gude an die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Freue mich, dass ich da sein darf.
Merkt man auch schon, wo du herkommst. Du bist auf jeden Fall ein Hesse, genau wie wir hier auch. Du bist ja auch schon erfahrener Podcast-Host. Du hast ja selbst einen Podcast. Von daher wird das hier heute eine Runde werden, wo du, glaube ich, sehr erfahren bist und sehr, sehr viel auch erzählen kannst. Aber stell dich doch erstmal den ZuhörerInnen da draußen etwas vor.
Ja, mein Name, wie du schon gesagt hast, ist Thomas Herzberger. Falls mich jemand mal im Internet suchen möchte, mich schreibt man ohne H, also den Thomas schreibt man ohne H, den Herzberger mit. Wir waren damals eine arme Familie, wir hatten nur Geld für ein Haar und dann haben wir das in den Nachnamen gesteckt. Ich bin Co-Founder von Schaffensgeist. Wir sind eine Beratung für souveräne Kommunikation und in dem Zusammenhang, Florian, waren wir auch damals bei Seibert bei euch und haben euch versucht zu beraten, ob das erfolgreich war, kannst du dann selber sagen, in Sachen LinkedIn und Co. und wie man da souverän und professionell auftritt. Und in diesem Zusammenhang machen wir eben auch unseren Podcast, der heißt LinkedIn Lounge. Gerade jetzt im August kam die zweite Auflage meines Buches raus, Branding mit LinkedIn im Rheinbeck Verlag. Und ja, wir dürfen immer wieder mal auf Bühnen, sei es virtuellen oder realen Bühnen, über diese Themen und rund um diese Themen sprechen. Und denn da, auch da ist LinkedIn-Know-how natürlich eine Sache, aber auch da spricht das oder spielt das Inhalt, über den wir heute sprechen werden, nämlich die richtige Einstellung, eine gewichtige Rolle.
Definitiv. Also wir hatten ja letztes Jahr diesen Workshop schon gemacht. Der hat auf jeden Fall was gebracht. Seither bin ich auf LinkedIn deutlich aktiver und ich glaube, jetzt schon bei 2200 Followern zumindest schon mal angekommen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, könnt ihr da draußen einmal bewerten. Aber zumindest habe ich das Spiel so ein bisschen verstanden und der Thomas hat auf jeden Fall hier intern so ein bisschen den Schaffensgeist geweckt. Es haben mehrere Leute sich dadurch mit LinkedIn beschäftigt und auf jeden Fall deutlich aktiver gepostet und auch so ein paar Ratschläge von ihm auf jeden Fall auch beherzigt. Also vielleicht kleiner Tipp am Rande. Beschäftigt euch sehr gerne mal damit, wenn ihr auf LinkedIn aktiv seid und sprecht den Thomas doch einfach im Nachgang mal dazu an. Aber das ist nicht heute das Thema, sondern wir wollen heute über das Thema Growth Mindset sprechen. Also so Thema 10x, was so viele auch sagen, also 10x Mindset oder ein Mindset, wie man wachsen kann und nicht eben nur so 10%, 5% oder 15%, sondern eben ein sehr großes Wachstum eigentlich hinter sich bringt. Und darüber werden wir heute sprechen, wie man das erreichen kann, was das überhaupt bedeutet. Ist das überhaupt positiv, wenn man dieses Mindset hat? Was gibt es vielleicht auch für Nachteile dahinter? Aber bevor wir da ganz tief einsteigen, Thomas, die Standardfrage, die ich jedem stelle, was bedeutet für dich eigentlich modernes Arbeiten?
Ich glaube, das kommt ganz stark darauf an, mit wem man spricht. Modernes Arbeiten an der Supermarktkasse sieht nicht viel anders aus, als es noch vor 20 Jahren ausgesehen hat. Abgesehen davon, dass du weniger Zigaretten manuell verkaufst und dass die Software, die Hardware eine andere ist. Modernes Arbeiten für Wissensarbeiter im Büroalltag sieht natürlich deutlich anders aus. Florian, das heißt, welche Perspektive wollen wir hier einnehmen? Um welche Art von Arbeit geht es dir?
Das darfst du völlig frei entscheiden. Also bisher haben alle Gäste sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Und bisher bin ich immer der Meinung, dass alle Leute recht haben. Deswegen...
Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt.
Deswegen darfst du auf jeden Fall sagen, was du möchtest. Aber ich glaube, es geht mehr um die Leute, die am PC-Arbeitsplatz sitzen.
Ja.
Und mir geht es mehr so um die Philosophie hinter der Arbeit. Also was hat sich sozusagen grundlegend geändert? Auch für die, glaube ich, Leute an der Kasse hat sich einiges geändert, was Digitalisierung angeht, was Arbeitszeiten angeht, was vielleicht auch Wertschätzung innerhalb des Berufes angeht, was Branding angeht und so weiter.
Spannende Frage, spannende These, ob das so ist. Ich erlebe es in meinem familiären Umkreis auch, dass sich so viel gar nicht getan hat, auch wenn sich das Unternehmen vielleicht Transformation im weiteren Sinne oder andere Unternehmenskultur auf die Fahne geschrieben hat, aber dann der Alltag tatsächlich zwischen Kaffeeküche und Urlaubsanträgen und so weiter sich dann gar nicht so sehr geändert hat. Aber was heißt modernes Arbeiten für mich? Du hast wichtige Punkte angesprochen, was Arbeitszeit angeht, was Wertschätzung, Bedeutung für die Arbeit angeht. Denn was die Definition von Arbeit angeht, sehr, sehr viel verändert. Ich erzähle dir was. Mein Vater war von seiner Ausbildung bis zur Rente im selben Unternehmen. Im selben Unternehmen, in dem sein Vater, mein Opa, von der Ausbildung bis zur Rente war. Also da waren, weiß nicht, wie viel sind das, 80 Jahre lang im Prinzip Herzberger dann bei der Firma, die jetzt Avaya heißt, früher auch bekannt unter Telenorma oder Bosch Telekom. Also da haben mehr Besitzer gewechselt zwischendurch als sonst irgendwas. Und für die war es unvorstellbar eigentlich, dass man einen Job nicht für mehrere Jahrzehnte hat. So, und ich hatte meinen ersten Job genau 3 Jahre lang, bevor ich in meinen nächsten Job gegangen bin und habe damit schon sehr, sehr früh die Kombo gebrochen und die Tradition gebrochen. Von daher hat sich da definitiv viel geändert. Die Leute wollen mehr Freiheit, die wollen mehr Selbstbestimmtheit, die sehen Arbeit nicht immer als den Status quo an, wo man sagt, ich gehe von 9 bis 5 arbeiten oder von 8 bis 4 und dann habe ich endlich das Wochenende, diese 2 Tage, und habe ich endlich diese x Urlaubstage, die ich im Jahr habe. Und auf die, da spielt dann mein eigentliches Leben. Wobei ich glaube, viele von uns, wir sagen, dass das für uns eben modernes Arbeiten ist, aber für einen Großteil der Menschen ist das nach wie vor noch Alltag. Das Arbeit ist etwas, um Geld zu verdienen, eine Notwendigkeit. Und ob da jetzt das Unternehmen sagt, wir wollen jetzt aber hier modernes Arbeiten einführen und wir machen hier, wir ändern hier ganz viel, was Remote vielleicht angeht, ob es dann wirklich wahrgenommen wird und angenommen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, was eine Arbeit wirklich lebenswert macht, wenn man das Wort benutzen darf, ist der Umgang miteinander. Du hast gerade Wertschätzung gesagt, die Wertschätzung miteinander. Und zwar direkt im Kollegenkreis. Also mein Team, meine Vorgesetzten, meine Mitarbeiter. Ich glaube, diese Menschen haben einen viel, viel höheren Einfluss auf meine Arbeitsqualität als eine Mission, Vision oder sonstige geartete Unternehmensphilosophie.
Das würde ich definitiv unterschreiben. Ich hatte ich glaube, es war die Folge 16, 17 mit der Svenja, wo es um Thema Employer Branding ging. Da hatte sie über ihren Opa gesprochen, der selbst jetzt in der Rente immer noch von dem Unternehmen schwärmt, alle Kunden kennt, die er früher hatte und immer noch zu ihr sagt, du darfst auf gar keinen Fall bei der Konkurrenz kaufen. Also der brennt sozusagen immer noch für dieses Unternehmen. Und ich hatte sie auch gefragt, warum das denn so ist. Also war das so ein cooler Arbeitgeber? Haben der so viele coole Sachen gehabt, dass der da unbedingt so positiv drüber sprechen möchte, weiterhin noch? Und sie hatte auch ihren Opa das Gleiche gefragt und der hat geantwortet, eigentlich war es gar nichts so Besonderes. Es ging eigentlich darum, dass sein Chef ihm die Möglichkeit gegeben hat, frei zu arbeiten, nach seinem Gusto, er viele Dinge selbst entscheiden konnte und er einfach auch Verantwortung übernehmen konnte. Und es hat sich gar nicht so viel geändert zu dem, was wir, glaube ich, heute wollen. Ja. Und da merkt man mal, wie viel so das temporäre oder das lokale Umfeld, wie du es jetzt schon gesagt hast, also das Team, der oder die Vorgesetzte letztlich ausmacht, wie gut ich diesen Arbeitgeber letztlich empfinde und ob ich da bleiben möchte, auch 40 Jahre lang, weil ich glaube, das auch geht auch heute noch. Aber das Umfeld dazu muss natürlich halt auch stimmen.
Es ist immer die Frage, morgens gehe ich jetzt gerne zur Arbeit? Ob es jetzt remote ist oder ob es im Office ist. Wie sehr freue ich mich auf die Menschen? Wie sehr habe ich Bock auf die? Und ich habe schon in Teams gearbeitet, wo ich mir gedacht habe, ach du Schande, ich muss hier raus. Und mit anderen Teams sind wir Freunde geworden und es war schade, wenn quasi Wochenende war. Ich dachte mir, oh, ich sehe die Leute nicht mehr. Lassen sie Wochenende was machen miteinander. Und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen Menschen so. Was für mich jetzt im Bereich digitale Kommunikation natürlich eine wichtige Rolle spielt, ist Digitalisierung und der Umgang mit Technik, wie man damit macht. Na, von meiner Seite aus viel, wir reden über Social Media, wir reden über LinkedIn. Wir reden damit auch über Freiheiten, die das Unternehmen den Mitarbeitenden, das habe ich auch schon gegendert, wie du, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, gibt, diese Freiheiten gibt, auch auf LinkedIn mal über den eigenen Job zu erzählen. Das ist wichtig. Und dazu gehört aber eben auch eine gewisse Technikaffinität. Zum Beispiel, dass die Menschen mal Chrome nutzen können. Dass ich hier, wenn ich ein Angebot unterbreite, nicht nur Formulare ausfüllen muss. Dass ich Add-ons nutzen kann. Dass ich hier wirklich eine moderne Infrastruktur habe, die ich auch dann eben nutzen kann, damit ich mir nicht so viel Gedanken machen muss über dieses, wie funktioniert das von der Technik her, diese moderne Kommunikation? Sondern was sage ich denn da? Wie trete ich auf? Was will ich sagen? Was will ich kommunizieren, um da den bestmöglichen Job zu machen? Also da auch wieder das Thema Vertrauen, Fehlertoleranz, wenn wir gleich noch drüber sprechen, vermutlich. Aber dann eben auch, wie sehr wird Technik gelebt innerhalb des Unternehmens?
Das macht, glaube ich, unfassbar viel aus. Also kleiner Tipp, guckt euch die Firma Datev auf jeden Fall mal an. Ich glaube, Thomas hat auch schon mal ein oder zwei Menschen von denen im Podcast dabei gehabt. Ja. Die machen das unfassbar gut. Denen ist, glaube ich, gar nicht Corporate Influencer Programm, sondern Botschafter, die sie haben. Die sprechen sehr offen über die Arbeitsphilosophie bei denen. Da kann man eigentlich, wenn man den Leuten auf LinkedIn folgt, genau wissen, wie der Laden läuft. Und das ist so authentisch und transparent. Das ist wirklich ein sehr, sehr positives Beispiel. Und ich glaube, Arbeiten macht heute sehr, sehr viel einfach aus in diesem Umfeld, in dem ich mich bewege. Und das kann natürlich auch Technik sein. Also wie kann ich auch arbeiten? Bin ich da an so ein blödes Formular gebunden und komme ich da ständig nicht vorwärts und habe ich Prozess A, B, C? Und ich darf zwar entscheiden, aber im Endeffekt hänge ich irgendwo ständig in so diesen Formularprozessen fest. Dieses Asterix-Obrix-Beispiel, wo sie durchs Haus laufen. Und
Passierschein A28.
Genau, den. Und ständig ein neues, also für die jüngeren Zuhörerinnen.
Älteren, wenn sich jetzt genau.
Vielleicht nochmal ein bisschen googeln danach. Aber sozusagen dieses Thema, dass man eigentlich was machen kann, man läuft die ganze Zeit und hasselt, aber eigentlich kommt man nie zum Ziel. Und ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, also wenn man sozusagen auch was erreichen kann, wenn man so viele sagen immer, die Arbeit muss einen Sinn ergeben, da bin ich nicht so ganz d'accord, weil ich glaube, es gibt sehr viele Arbeit, die einem Spaß machen kann. Und das kann auch 2, 3, 4, 5 verschiedene Branchen sogar sein, die einem Spaß machen können, wenn man erstmal in diesem Thema drin ist und merkt, dass man wirksam diese Rolle auch ausführen kann. Weil das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ich. Und da ist es egal, ob ich an der Kasse bin oder ob ich Wissensarbeiter bin, ich bin in der Forschung bin, solange ich etwas erreichen kann in dieser Rolle, um wirksam zu sein und ich denke, dass ich dann was erreichen kann, dann fühle ich mich auf jeden Fall sehr wohl. Und wenn das Umfeld dann auch noch einigermaßen in Ordnung ist, also dass ich anständig bezahlt werde, die Kollegen einigermaßen freundlich sind und ich jetzt hier nicht gerade auf dem Holzhocker den ganzen Tag sitzen muss, dann fühle ich mich da meistens wahrscheinlich sehr wohl.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Wirksamkeit. Nicht nur für mich als der Arbeitende, sondern auch für die Kunden. Denn viele Studien haben gezeigt, dass die Kunden zufriedener sind, wenn ihre Probleme schnell gelöst werden. Natürlich sind die Kunden da zufrieden. Egal, was du machst, ob du Hotel bist oder ob du irgendwie Software bei Datev irgendwie nutzt. Natürlich will ich, dass meine Probleme schnell gelöst werden. Und das Ding ist, wenn ich meinen Mitarbeitenden die Kompetenzen gebe, schnell Entscheidungen zu treffen, dann wirkt sich das sehr, sehr gut. Zum einen positiv auf die Kundenzufriedenheit aus, aber eben auf die Mitarbeiterzufriedenheit, weil sie Dinge durchführen können, weil sie Dinge entscheiden können und dann die Prozesse viel schneller laufen. Also auch hier, und beim Corporate Influencern ist das nicht anders da, gebt den Leuten Vertrauen, gebt den Leuten das Wissen, dass sie Entscheidungen treffen können und dass sie auch selber gegenüber dem Kunden Lösungen anbieten und umsetzen können. Und das wird einen ganz großen Einfluss haben auf die Zufriedenheit auf allen Seiten.
Ja, dann kann man mich das Geschäftsführer denken oder Geschäftsführerinnen denken, sozusagen verankern und eigentlich agieren, als wäre man der Chef oder die Chefin des Ladens und kann sozusagen zumindest in seinem Bereich alles entscheiden und so wirksam sein. Und klar, wenn dann die Kunden natürlich dieses Feedback auch noch zurückspiegeln, dann ist das, glaube ich, der absolute Bonus, den man da bekommt. Und dann macht einen das, glaube ich, auch sehr glücklich am Arbeitsplatz. Wie gesagt, wenn dann noch so ein paar Rahmenparameter stimmen, wie, dass ich mal Homeoffice machen darf, dass ich jenes machen kann. Das hängt halt immer sehr von dem individuellen Bedürfnis ab, wo ich gerade wohne, was ich möchte. Will ich mehr Urlaub haben? Will ich mehr Flexibilität beim Arbeiten haben? Ist mir das egal, ob es irgendwelche Kernarbeitszeiten gibt? Den einen trifft das, dem nächsten nicht. Der eine sagt so, ich würde niemals in der Firma arbeiten mit Kernarbeitszeiten. Der nächste sagt, ist mir egal, ich bin eh vor Ort, weil ich das schön finde. Ich habe eh kein drittes Zimmer zum Arbeiten und ich bin eh morgens um 7 auf der Arbeit. Mir doch egal, dass ich um 8 da sein soll. Dann trifft einen das halt auch nicht und dann ist das halt auch so.
Ja, und da sollen halt diese äußeren, diese Regeln dann für möglichst viele Leute irgendwie passen, dass sie sich ja wiederfinden können. Jetzt hier Zeitmanagement, also das Einstechen, ist ja auch wieder vorgeschrieben. Auch das hat seine Vor- und Nachteile. Und da muss man eben eine Lösung auch im Team finden, wie das für alle möglichst praktikabel ist.
Richtig, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man dann schauen muss. Okay, wie kann man dann vielleicht so einen starren Prozess, den es dann vielleicht doch gibt, dann zumindest so umsetzen, dass alle damit einigermaßen zurechtkommen und das auch ins Umfeld dann reinpasst. Aber schön, wir haben auf jeden Fall einen Arbeitsplatz skizziert, in dem wir arbeiten wollen. Jetzt nehmen wir mal diesen Arbeitsplatz und machen ihn ein bisschen größer. Das ist mich heute das Thema Growth Mindset. Also viele nennen es auch 10x-Gedanke oder 10x-Mindset, dieses große Wachstum-Gedanke dahinter. Aber ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr Nuancen, die man da aufdröseln kann. Vielleicht erstmal so an dich. Was bedeutet denn überhaupt das Growth-Mindset?
Da darf ich dir widersprechen, Florian, mit deiner Definition gerade eben. 10x und Growth-Mindset haben wenig miteinander zu tun. 10x, sehr populär geworden, müsste ich jetzt mal nachschauen. Ich glaube, das war auch, kommt aus dem Sales-Bereich hauptsächlich, wie ich schnell gerade auch eben mein Startup skalieren kann, dass ich da auch gerne mal diese Mars-Shots mache, damit ich dann beim Mond lande, also wirklich Gas zu geben. Vieles davon hat mit Growth Hacking zu tun. Das ist ein Thema, da habe ich auch mit dem Sandro Jenny gemeinsam Bücher drüber geschrieben. Spannendes Thema, wie ich gerade auch im Marketing, im Produktmanagement schnell Wachstum erreichen kann. 10x ist aber auch gefährlich, denn wenn alles auf Wachstum ausgerichtet ist, ist es nicht unbedingt nachhaltig. Das heißt, dann hast du Wachstum auf Teufel komm raus, eroberst den Markt, machst unfassbar viele Verluste vielleicht, weil du denkst, so, ich muss hier der Erste sein, der den Markt erobert. Aber ob das Ganze dann nachhaltig ist, schauen wir mal. Es sind viele Startups, Stichwort Rocket Internet zum Beispiel, mit deren ganzen Tochtergesellschaften und Investments, die das versucht haben, die da auch viele von gescheitert sind. Und ich glaube, gerade auch hinsichtlich tatsächlich Ressourcen, Richtung Nachhaltigkeit, ist 10x gefährlich. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr alle so sehr nach 10x oder noch höher streben. Growth Mindset ist für mich was anderes. Growth Mindset basiert für mich viel mehr auf positive Veränderung. Die muss aber nicht 10x sein. Die muss jetzt nicht größer werden unbedingt. Es geht nur darum, was Neues zu adaptieren. Und das hat auch nicht primär etwas damit zu tun, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Es hat etwas mit der persönlichen Einstellung gegenüber Neuem zu tun. Und ich greife jetzt mal viel davon auf, was wir gerade ein bisschen erwähnt haben. Wir machen jetzt mal eine kleine Zeitreise und gehen jetzt mal in die Corona-Phase zurück. Also alle, shit. Obwohl ich mir dran denke, ich weiß. Aber wir machen das jetzt mal nur fiktiv. Wir müssen jetzt alle daheim bleiben, wir dürfen nicht mehr ins Büro und jetzt müssen wir auf einmal, kriegen wir hier Teams oder Zoom oder sonstiges vorgesetzt und müssen jetzt Online-Meetings machen. Und wir müssen unsere Prozesse sehr schnell digitalisieren. So, und vielen von uns ist das schwer gefallen, was ganz natürlich ist, denn wir haben uns eben an unsere alten Prozesse und Systeme gewöhnt. Und unser Gehirn, unsere Synapsen waren sehr, sehr stark darauf ausgeprägt. Unser Gehirn ist ja total faul und fährt ja gerne die großen, breiten Autobahnen, die sie schon gepflegt haben. Die Frage Growth Mindset ist jetzt, wie gehen wir mit diesen neuen Veränderungen um? Wie schnell können wir uns an die neuen Umstände anpassen? Wie offen und neugierig sind wir da, neue Prozesse zu definieren und das pragmatisch umzusetzen? Und das ist viel Growth Mindset. Wie kann ich auf Veränderungen reagieren und auch, wie kann ich selber mein Leben, meinen Job, meine Hobbys, wie stehe ich zu lernen im Allgemeinen? Und das ist natürlich zum einen etwas, was mich als Individuum betrifft, aber dann eben auch das ganze Unternehmen als Kollektiv. Und da sind wir dann bei der Unternehmenskultur. Und vieles von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, basiert auch auf den Studien von Professor Carol Dweck. Sie ist in Stanford, Psychologieprofessorin, die mit dem Buch Mindset eigentlich damals schon in den Ende der 90er war das, das Thema veröffentlicht hat und viel dazu geforscht hat und da eben auch viele, viele Beispiele aus Politik, Sport und Wirtschaft gefunden hat, wo man zeigt, jawohl, es gibt quasi Menschen, die haben dieses Growth-Mindset oder dieses dynamische Selbstbild, wie man auch sagt, und andere sind eher im Fixed-Mindset oder im statischen Selbstbild. Und je nachdem, wie schnell du eben auf Veränderungen reagieren kannst und wie du dazu stehst, bist du eben mehr im Growth oder mehr im Fixed Mindset.
Wie sieht das dann in der Praxis dann auch aus? Also es klingt natürlich immer schön zu sagen, hey, ich habe dieses Mindset, ich kann auf diese Veränderung eingehen, ich kann das adaptieren, ich kann vielleicht reflektieren, was vielleicht auch das Richtige ist. Hat ja auch ein bisschen was mit der Haltung zu tun, wie gehe ich da so dran, gehe ich da eher so positiv, negativ dran, wenn so Veränderungen auf mich zukommen, ist dann immer alles gleich doof und oder kann ich damit praktisch umgehen, hat viel mit Resilienz ja auch zu tun, habe ich dann da zusammenbreche oder eben das vielleicht auch akzeptieren kann und mir dann auch das Richtige überlegen kann. Wie sieht das dann in der Praxis aus? Also wie kann ich daran arbeiten, dass ich dieses Mindset aufbaue, mir persönlich? Und was kann ich als Organisation vor allem auch tun, als Gesamtorganisation auch an diesem Thema zu arbeiten?
Okay. Ja, du stellst jetzt drei Fragen mal so ganz schnell. kennst du die drei Säulen der deutschen Innovationskraft?
Nee, welche meinst du?
Das haben wir schon immer so gemacht. Achso. Das haben wir noch nie so gemacht. Und wo kommen wir denn dahin? Wenn du einen dieser Sätze hörst, dann weißt du genau, in welchem Raum du bist. Dann weißt du genau, welches Mindset und welche Einstellung da herrscht. Und wenn du das häufiger in deinem Unternehmen hörst, dann ist es vielleicht daran zu überlegen, ob du da richtig bist in diesen Räumen und bei diesem Team. Denn es hat natürlich eine Auswirkung auf das gesamte Unternehmen. Ich gebe dir ein Beispiel. Microsoft. Kein ganz kleiner Laden. Microsoft vor 10 Jahren, ziemlich genau vor 10 Jahren, dessen CEO war Steve Ballmer. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das war dieser glatzköpfige große Mensch, der wie ein verrückter Wirbelwind über die Bühne gehuscht ist, als er die neuesten Produkte, damals das Windows Phone, vorgestellt hat und total begeistert war. Und Microsoft hat ein Riesenproblem damit gehabt. Die haben Geld verdient, aber die waren absolut hinten dran, was Image angeht. Die waren nicht innovativ, die haben nicht die neuesten, die besten Talente angelockt. Es war kein Arbeitsplatz, wo man sagt, jawohl, da geht's ab, da will ich gerne arbeiten. Das waren eben die Google und Facebooks dieser Welt. Und dann hat Microsoft einen neuen CEO gebraucht. Und das kam dann, das war dann Satya Nadella, hat vor 10 Jahren übernommen. Und Satya Nadella hat als Nachtlektüre von seiner Frau das Buch Mindset bekommen, tatsächlich. Und kam damals mit dieser Idee in Berührung und hat dann gesagt, so, wir wollen das auch als Mantra für unsere Unternehmenskultur nutzen. Und hat ganz zu Beginn seiner Zeit bei Microsoft erstmal ein großes Offsite gemacht mit seinen Top-Managern und hat dann gemeinsam überlegt, wie sie eben die Unternehmenskultur ändern können, dass Microsoft innovativer wird, dass sie wieder Anschluss finden an die anderen, an die Big Player. Ansonsten wären die quasi ausgestorben. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Was hat Microsoft danach gemacht? Die haben unter anderem das Bonussystem geändert. Die haben nach innovativen Ideen gefragt, die auch mal scheitern könnten, aber ohne die sie nicht vorankommen können. Die haben versucht zu ändern, dass die Mitarbeiter nur danach positiv beurteilt werden, ob sie mit derselben Meinung sind wie ihre Führungskraft, sondern dass sie eben auch mal anecken können, auch eigene Projekte verfolgen können. Und wer das mal sich angeschaut hat, den Aktienkurs von Microsoft in den letzten 10 Jahren, der hat sich natürlich wie alle Tech-Kurse positiv entwickelt, aber nochmal prozentual mehr, als es beim Wettbewerb ist. Und mittlerweile, wenn man sich anschaut, was Microsoft im Bereich KI tut, im Bereich Cloud Computing tut, sind die extrem erfolgreich und extrem innovativ geworden. Auch wenn ich nach wie vor mit voller Leidenschaft sowas wie Microsoft Teams hasse.
Bin mir jetzt als Google-Partner vielleicht ähnlicher Meinung, aber wie macht man das denn ganz konkret? Also wie gehe ich jetzt Organisationen da dran, jetzt so ein Meeting einzuberufen und zu sagen, hey Leute, wir müssen unsere Einstellung ändern, das wird es wahrscheinlich nicht sein.
Ist ein guter Plan, genau.
Ist ein toller Plan, ab jetzt geht's los, ist ja häufig so, ne? Jetzt wollen wir agil arbeiten, jetzt ab morgen seid ihr es jetzt und los geht's. Wie funktioniert das in der Praxis? Also wie kann man das wirklich aktivieren? Klar, da muss man wahrscheinlich viel aufschlauen, vielleicht die Leute auch das Buch lesen lassen, vielleicht Coaches von außen reinholen, aber wie sieht das in der Praxis dann aus?
Ja, es ist gar nicht mal so eine Coaching-Frage tatsächlich in dem Fall, sondern man kann wirklich viel selber machen. Und in dem Fall, wie so oft, der Fisch beginnt von vorne zu stinken oder vom Kopf zu stinken, wie man da sagt. Das ist eine Sache, die muss top-down in der Regel erfolgen. Das heißt, ich als Führungskraft muss ein Growth-Mindset mitbringen. Nummer eins, ich muss darüber sprechen tatsächlich. Ich muss meinem Mitarbeiter sagen, so hier, das Growth-Mindset, it's a thing. Man kann an seiner Einstellung arbeiten. Jeder von uns hat eine Einstellung. Und auch übrigens, ist nicht mehr so ganz schwarz-weiß natürlich. Ich kann auch in dem Bereich, keine Ahnung, Kindererziehung und Fixed Mindset haben und im Bereich Digitalisierung und Growth Mindset. Absolut, wir kämpfen da immer mit unseren Ja-Hunden, Nein-Hörnern auf der Schulter. Aber ganz konkret als Führungskraft kann ich damit anfangen, indem ich zum Beispiel auch selber über meine Fehler spreche. Indem ich mal sage, pass mal auf, hier vor 3 Jahren war ich noch felsenfest der Ansicht, dass A und B passiert. Dementsprechend haben wir das und das gemacht. Stellt sich heraus, ich lag falsch. Also haben wir den Kurs geändert und haben dann C und D gemacht. Das hat viel damit zu tun. Dann zeige ich selber, dass ich eben dieses Mindset auch habe und bereit bin, aus meinen Fehlern zu lernen. Und wenn ich dann meinen Worten Taten lassen folge und meine Mitarbeiter nicht nur dazu motiviere, neue innovative Dinge, Projekte zu verfolgen, neue Prozesse einzuführen, sondern sie aktiv unterstütze, indem ich eine gewisse Fehlertoleranz habe, indem ich auch offen präsentiere. Schau mal hier, der Michael Müller, der hat das und das ausprobiert. Ja, hat nicht geklappt, aber war eine richtig geile Idee. Gerne mehr davon. Dann kann sich sowas peu à peu natürlich auch umsetzen. Denn dann merken die Mitarbeitenden, ja cool, ich habe hier Freiheiten. Ich kann hier mal was Neues probieren. Ich kann hier gute Vorschläge machen. Und dann sind wir wieder beim Anfang, Florian. Ich kann hier auch wirksam sein und meine Ideen umsetzen, das Unternehmen auch mit selber gestalten. Aber das geht halt wirklich nur, wenn die Mitarbeiter dieses Vertrauen, diese Wertschätzung spüren und nicht bei jedem kleinen Fehler so auf die Finger gehauen bekommen.
Da stecken jetzt eine Menge Subthemen drin, wenn ich das so höre. Also denke ich zum Beispiel an positive Fehlerkultur. Ja. Dann denke ich an psychologische Sicherheit in Teams, Entscheidungsgewalt. Da denke ich auch an so Formate wie Fuck-Up-Nights zum Beispiel einzuführen. Ja. Viel agiles Arbeiten, Reviewen, einfach transparent sein über das, was da gerade passiert. Da muss man auch viel Mittel an die Hand geben den Leuten, dass sie auch in der Lage sind, diese Fehler machen zu können und diese Entscheidung zu treffen. Was steckt da noch so alles drin? Also, wie gesagt, jetzt dieses Thema auf die Agenda zu schreiben, das ist für mich persönlich jetzt auch relativ neu noch gewesen. Ich glaube, hier in Deutschland ist es auch nicht so populär, wie das wahrscheinlich wieder in Amerika der Fall ist, dann in letzter Instanz. Weil die Unternehmen oder Organisationen, zumindest das, was ich jetzt so wahrnehme, wenn die mit mir reden, die schreiben dann eher so Sachen wie wirklich, wir müssen halt an der psychologischen Sicherheit arbeiten, dann eher so als Hauptthema dann hin, dass sie sagen, okay, das muss jetzt verbessert werden oder wir wollen hier eine positive Fehlerkultur haben. Die sprechen dann eher weniger über andere Themen.
Positive Fehlerkultur finde ich auch immer schwierig, ne? Weil keiner macht gerne Fehler. Keiner. Aber du willst es den Menschen ermöglichen, dass sie innovative Dinge vorantreiben können, wo logischerweise Fehler passieren. Wann immer du was Neues lernst, was Neues machst, wirst du unweigerlich Fehler machen. Dann stell dir vor, du willst... Gehst du Skifahren, Florian?
Nee, ein Strandmensch.
Genau, Dito. Also ich bin auch kein wirklich Skifahrer. Mal angenommen, Florian, wir würden jetzt sagen, pass mal auf, geile Idee, lernen jetzt mal Skifahren. Dann fahren jetzt hier ins nächstgelegene Skigebiet, von uns aus ein gutes Stück weit weg. Und dann sind wir uns vermutlich einig, dass wir denken, okay, bevor wir jetzt die schwarze Piste runterbrettern, wenn wir uns ein, zweimal Minimum im Hintern in den Schnee setzen. Könnte man, würde man erwarten, oder? Bist du bei mir?
Sehr wahrscheinlich, ja.
Genau. So, das erwarten wir, wenn wir das was Neues lernen, wie Skifahren, ein Musikinstrument, eine Sprache. Natürlich machen wir diese, in Anführungszeichen, Fehler. Und wir wissen, das geht gar nicht anders. Wir können nichts lernen, weil wir es nicht sofort perfekt machen können. Das impliziert das Lernen. Und darum geht es eigentlich. Dass wenn wir sagen, wir wollen unsere Mitarbeiter weiterentwickeln, um noch ein neues Thema aufzumachen, dann werden die vom Tag 1 an perfekt sein, sondern dann braucht es eine gewisse Zeit, eine gewisse Übungsphase, damit sie peu à peu besser werden. Und das gilt für Skifahren genauso wie wenn ich SAP einführe oder Google Cloud-Dienste einführe. Da wird es logischerweise in Anführungszeichen Fehler geben und die muss ich irgendwo aushalten und tolerieren. Das heißt nicht, dass ich das Fehlermachen fördern möchte. Um Gottes Willen, es gibt auch Fehler und Fehler. Es gibt kritische Fehler, Stichwort Krankenhaus, Stichwort Flugzeugfliegen und ähnliches. Das ist eine fehlerfreie Zone idealerweise. Es gibt aber andere Fehler, gerade wenn es um innovative neue Projekte geht, da werden Fehler gemacht werden.
Ja, der Begriff positive Fehlerkultur ist auch, wie du schon gesagt hast, manchmal so ein bisschen negativ belastet. Aber eigentlich ist es ja der richtige Begriff dafür, dass man mit Fehlern positiv umgeht, also positiv darüber spricht, im Sinne von Transparenz reinzubringen, daraus zu lernen. Google macht das ja auch sehr intensiv. Die haben ja extra ihr eigenes Lab sozusagen dafür, wo sie nur diese Innovationen auch starten, wo sie ja teilweise auch wirklich auch viel Geld rein investieren in einzelne Projekte. Und dann ja auch mit den meisten eigentlich davon scheitern, muss man mal fairerweise sagen. Ja. Sie aber immer etwas lernen. Also manchmal sind aus diesen Produkten halt plötzlich andere Produkte entstanden, weil sie halt eine Technologie, was manchmal auch fast so ein Abfallprodukt war oder ein notwendiges Produkt war, um das andere umzusetzen. Und auf einmal ist daraus dann wieder ein Produkt entstanden und so weiter. Und das sind dann Dinge, die nur entstanden sind, weil sie eben halt daraus gelernt haben, weil sie sich damit auseinandergesetzt haben, was sie da gerade machen, indem sie sich Ziele gesetzt haben, natürlich auch. Wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Wie sieht der Weg aus? Und auf diesem Weg immer wieder Reviews durchgeführt haben und gemerkt haben, wenn es sich nicht lohnt, diesen Weg weiterzugehen. Und das ist, glaube ich, eine positive Fehlerkultur, indem man halt darüber spricht, okay, wo haben wir Fehler gemacht? Was lohnt sich nicht? Und es gibt ja tausende von Arten von Fehlern, die man gemacht haben kann.
André Morris, der Geschäftsführer von Konversionskraft, Grüße gehen raus nach Bad Homburg, hat mal so schön gesagt, lass uns nicht über Fehler sprechen, lass uns mal über Erfahrungen sprechen. Die sind auch im Kopf ganz anders behaftet. Und tatsächlich macht es ja viel Sinn zu sagen, so das und das habe ich dabei gelernt. Ja. Oder auch wenn ich einen akademischen Anspruch habe oder diese Vorgehensweise folge und sage, so pass mal auf, hier ist meine Hypothese. Lass uns doch mal gemeinsam rausfinden, ob die Hypothese stimmt oder ob die Welt anders aussieht. Gerade in der Produktentwicklung zum Beispiel. Da ist ja viel, wenn es um Nutzerforschung geht, Marktforschung geht, dann wird ja genauso vorgenommen. Und dann entkopple ich auch dieses ganze Thema von meinen Emotionen, auch von meiner Person, wenn ich das, wie du sagst, transparent gestalte und sage, ich glaube, dass wenn wir das und das machen, wird sich das und das verändern. So, lass uns doch mal rausfinden, lass uns das Produkt mal testen am Markt, um zu sehen, ob es wirklich so ist. In einem kleinen, geschützten Raum idealerweise. Und dann ist es kein Fehler, dann ist es einfach nur eine Hypothese, die sich nicht als wahr herausgestellt hat. Gut, prima, haben wir was davon gelernt, Erfahrung gemacht und weiter geht's.
Ja, der Wissenschaft wird ja häufig auch einfach falsifiziert, genau deswegen. Ich versuche das so lange zu prüfen, bis ich es eigentlich widerlegen kann und dann nehme ich das nächste. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, wo man auch sagt, okay, ich gucke mal, wie weit ich komme, bis ich sozusagen eigentlich scheitere. Und dann lerne ich da draus und dann gehe ich eigentlich in die nächste Falsifizierung dann auch rein. Und
ja,
das ist, glaube ich, hat, das ist immer wieder so ein bisschen auch an dem Anfang. Wie kann so ein Team dann auch wirksam sein? Ich glaube, wenn es eben halt diese ganzen Rahmenparameter hat, das auch tun zu dürfen, ob es jetzt Fehler sind, Erfahrungen sind. Ich glaube, es ist gut, sich Ziele zu stecken, die im besten Fall dann vielleicht auch nicht so groß sind. Also erstmal klein starten. Also fail fast and often ist da so ein bisschen der Ansatz ja auch dahinter. Sehr häufig, gerade in der Entwicklung macht man das ja sehr häufig, dass man eben kleine Zyklen hat. Und wenn man auf die Nase fällt, was passiert? Im Skibeispiel, ich werde irgendwann auf die Nase fallen, wenn ich jetzt auf die Skier gehe. Ich glaube, ich komme keine 3 Meter, dann liege ich wahrscheinlich schon. Ich weiß das. Also fange ich halt auf einer Piste an, wo ich vielleicht nicht gerade dann den Berg runterrolle, sondern ich gucke, dass ich schnell in diese Ski reinkomme, schnell ausprobiere, merke, dass ich falle, wieder aufstehe und diesen Prozess so lange wiederhole, natürlich immer mit einer gewissen Reflexion dazwischen, warum ich jetzt hingefallen bin,
ja,
um dann eben vielleicht doch mal die, ich glaube, schwarze Piste ist die schwerste Piste, oder?
Ja.
Dann eine schwarze Piste irgendwann mal runterfahren zu können.
Ja, genau. Und da können wir tatsächlich viel aus dem Sport lernen und ich glaube auch, um den Schwenk nochmal zu dem Argument von dir gerade zu machen, da tun wir uns in Deutschland, im deutschsprachigen Raum vielleicht ein bisschen schwer, mit diesem Thema Einstellung da dran zu gehen, weil es so ein bisschen wischiwaschi klingt irgendwie und Mindset ist jetzt leider auch, ja, wird auch von vielen Menschen benutzt, die das ein bisschen missbrauchen tatsächlich. Gerade wenn man da auf Social Media unterwegs ist, gibt es da viele, die da echt Quatsch erzählen dazu. Aber wenn wir in den Sport reingehen, Sportpsychologie, wenn wir uns da auch gerade nach nochmal den Blick nach Amerika wenden, wo viel, viel, viel dazu gemacht wird, wie das Thema Einstellung angeht, dann kann man schon viel lernen. Denn beim Sport haben wir eben auch diese unmittelbare Feedback-Loop. Und dass du, wenn du im Basketball bist und du weißt, okay, wie ich dir mein Handgelenk halten muss, welchen Strall ich den Ball geben muss, wie ich meine Beine halte und alles, was da zusammenkommt. Und da kann ich sehr, sehr viel davon lernen. Und gerade Sportler, da kann man eben auch sehr schnell lernen, ob die merken, ob die dieses Growth-Mindset haben. Ob die sagen, auf der einen Seite, so, ich habe dieses Talent und dieses Talent schöpfe ich so weit, wie es geht, aus und gebe Gas. Aber wenn ich dann mal verliere, ja, dann war da irgendwie der Ball dran schuld, da war die Sonne dran schuld, der Platz war dran schuld, der Schiedsrichter war überhaupt ein Vollidiot und die Zuschauer haben mich abgelenkt und an alles. Scheiße, und übrigens ist auch in meinem Sternzeichen jetzt gerade ganz schlecht der Zeitpunkt dafür, überhaupt ein Turnier zu spielen. Oder wenn du sagst, ah, okay, ich habe mein Bestes gegeben, hat nicht geklappt, also muss ich noch mal mehr trainieren. Und dann mache ich das und die Maßnahmen nochmal, damit ich das nächste Mal besser bin. Und daran merkst du auch, wo sich hier die Spreu vom Weizen unterscheidet. Denn alle die Menschen, die so richtig erfolgreich sind im Sport, die haben in der Regel dieses Growth-Mindset gehabt, weil sie gemerkt haben, Talent ist eine Sache. Aber Lernbereitschaft und Training ist die andere Sache. Und gerade wenn du dir Leute anschaust, wie Michael Jordan, wie Kobe Bryant, die waren Meister da drin. Die waren die Besten in ihrem Fach, weil sie genau dieses Mindset hatten.
Ich denke da gerade an Julia Jankowski, die eine ihrer Good Work-Prinzipien hat, denke in Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was da mit reinspielt, dass man immer sozusagen eigentlich aus allem, was passiert, immer in Möglichkeiten denken soll. Also wenn ich halt verliere, dann lag es bestimmt nicht am Wetter, weil das Wetter hat die anderen genauso getroffen, in dem Moment auf dem Sportplatz draußen, sondern es lag etwas an mir persönlich. Das heißt, ich muss schauen, wie kann ich sozusagen eigentlich aus dem, was da gerade schiefgelaufen ist, Dinge verändern, die danach positiv wirken. Also in den Möglichkeiten denken, die ich an mir persönlich oder an dem Team, an der Organisation verändern kann, damit mir das nächste Mal nicht mehr passiert. Und diese Chancen auch zu ergreifen, aus allem, was negativ passiert, gibt es immer auch Chancen. Ich kann immer aus allem eine Chance sehen. Selbst bei Corona gab es unfassbar viele Chancen für Organisationen, auch wenn Corona an sich eine total schwierige und sehr, sehr, sehr große Krise war, auch für viele, auch menschlich. Aber da gab es Chancen für Organisationen, Dinge positiv zu verändern und nicht nur alles negativ zu sehen und zu sagen, jetzt müssen wir alle im Homeoffice sitzen und jetzt können wir das nicht machen, denen das nicht machen, sondern da gab es ganz viele Chancen. Und das auch zu erkennen und auch wahrzunehmen, das ist manchmal anstrengend, glaube ich auch, weil man immer sozusagen so einen positiven Vibe ja auch da drauf haben muss, dass man das alles zum Guten wenden kann, in Anführungsstrichen. Aber wenn man das hat, und das ist, glaube ich, das, was dann erfolgreiche Menschen letztlich auch ausmacht, dass sie daran immer das Richtige reflektieren und das Richtige ableiten.
Ja, mal abgesehen von Erfolg macht es, glaube ich, auch glücklicher, weil du deutlich weniger frustriert bist, weil du jetzt eben nicht nur allen Menschen die Schuld geben möchtest. Das habe ich neulich gehört, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die jetzt extrem sauer sind auf die EU, weil jetzt diese Plastikdeckel von Flaschen nicht mehr abgehen. Hast du das gemerkt, dass
die ja, festgemacht sind? Ich trinke super selten aus Plastikflaschen, ja. Aber wenn ich da mal in der Hand habe, merke ich es aber auch und ich denke mir auch jedes Mal, dass es mich nervt beim Trinken, aber und ich denke mir dann auch so, warum die Leute das nicht einfach sinnvoll entsorgen können, warum jetzt so eine Regel angeschafft werden musste. Ja. Das ist eigentlich so ein Paradebeispiel für Organisationsbeispiele, wenn so Regeln gibt es in Organisationen ja auch, dass gewisse Leute, also dass Dinge geschützt werden, weil Leute das einfach nicht machen, obwohl es eigentlich logisch ist und deswegen hat man jetzt immer diesen Deckel im Gesicht kleben, wenn man mal auf eine Flasche trinkt.
Genau. Aber wenn du, was ich sagen möchte, wenn du so die Schuld bei anderen suchst und dich auch ganz schnell darüber aufregst, denkst du auch, mein Gott, das Leben muss total anstrengend sein. Aber wenn du sagst, ah gut, jetzt stehen wir im Stau, gut, dann habe ich jetzt endlich mal Zeit für den Podcast, den ich sowieso schon die ganze Zeit mal hören wollte zum Beispiel. Das macht das Leben viel entspannter. Das ist viel angenehmer. Und tatsächlich, wenn du es gelingt dir auch nicht immer logischerweise, aber wenn du versuchst, eher in Chancen zu sehen, was kannst du daraus machen aus deiner Situation, keine Ahnung, meine Firma ist jetzt aufgekauft worden. So, erstmal Panik. Wer bleibt drin? Wer geht raus? Alles wird neu gemacht. Aber es kann genau das eben auch eine Chance sein, um für dich persönlich zu sagen, so, geil in meiner Karriere. Jetzt geht's ein bisschen rund. Aber jetzt kann ich mir auch eben mein neues Plätzchen suchen. Jetzt kann ich mir meine Projekte rausziehen, an denen ich mich profilieren kann. Wo ich was Neues lernen kann. Jetzt kann ich mir auch mein Team mal irgendwie anders zusammenstellen, zum Beispiel. Wie du es richtig sagst, es eröffnet oftmals, wenn ich sie sehen möchte, sind da oftmals Chancen da. Deswegen gibt es auch diesen schönen Spruch, lass keine Krise ungenutzt. Und das trifft nicht auf jede Lebenssituation zu, absolut. Das will ich jetzt auch nicht alles nur schön reden. Aber es hat definitiv Vorteile, wenn man es versucht, so zu sehen.
Definitiv.
Es hat auch Nachteile, gerade im persönlichen, im familiären, im Freundeskreis merke ich das manchmal. Weil wenn du von Menschen umgeben bist, die nicht dieses Mindset teilen, da ist die Welt im Kopf einfach auch ein bisschen kleiner. Und da merkt man auch auf einmal, oh, da haben wir einfach eine andere Einstellung, ein anderes Mindset dazu. Und dann können manche Gespräche auch eher kürzer sein.
Ja, da habe ich eine lustige Anekdote oder eine schöne Anekdote von Marc Poppenburg, der neulich auf einer Konferenz ganz am Anfang zwei Spiele gezeigt hatte. Das eine war Mensch, ärgere dich nicht. Mhm. Und das andere Spiel kannte ich gar nicht vom Namen her, war es aber ein Spiel, in dem man zusammenarbeiten muss. Und er hatte die Leute gefragt, ob man denn beide Spiele hintereinander spielen könnte. Und alle haben gesagt, natürlich, kann er das eine Spiel spielen und dann das andere Spiel spielen. Bei dem einen Spiel ging es aber darum, dass es nur einen Gewinner gibt. Die haben alle gegeneinander gespielt. Beim nächsten Spiel ging es darum, dass wir alle gemeinsam spielen und alle gemeinsam gewinnen. Und dann hatte er sozusagen diese Assoziation auch aufgebracht, was passiert denn mit den Leuten, wenn sie das eine Spiel oder das andere Spiel spielen. Wir kommen mit beiden Spielen nämlich total gut klar. Wir schaffen beides auch direkt hintereinander. Wir können zum einen total gegeneinander spielen, weil die Spielregeln so sind. Und wenn die Spielregeln nicht so sind, können wir auch super zusammenarbeiten und sind auch total erfolgreich. Und das mal auf so eine Organisation übertragen, wenn die Spielregeln halt häufig so sind, dass es immer nur einen Gewinner gibt oder wir gegeneinander arbeiten, auch in den Abteilungen dann zum Beispiel mal, oder Wettbewerb gefördert wird oder eine toxische Politik auch intern herrscht, ist das immer was anderes, als wenn ich eigentlich ein Spiel gemeinsam spiele. Und ja. Beides können wir, nämlich die Leute, glaube ich, in vielen Organisationen, die dieses Mensch ärgere dich nicht Spiel gewöhnt sind, können, wenn sie in das andere Umfeld kommen, den Schalter sehr, sehr schnell umlegen und sofort anders agieren. Das liegt nicht an den Leuten, dass das nicht funktioniert oder dass diese Einstellung auch, das haben wir schon immer so gemacht und so weiter. Das liegt nicht an den Leuten, sondern es liegt an dem Umfeld, an den Rahmenparametern, die in denen wir in diesen Organisationen verherrschen. Und natürlich ist das menschengemachtes Problem. Ne? Das hat kein Roboter sich ausgedacht, sondern das haben wir am Ende selber gemacht. Und das haben halt ein paar wenige Leute mal so entschieden, dass dieses System so existiert. Und wie du schon gesagt hast, der Fisch stinkt vom Kopf an, das Problem fängt halt ganz oben an und wenn ich es da halt schon falsch mache, dann wird es sich natürlich bis auf die kleinste Ebene runterziehen und dann natürlich genau so, in Anführungsstrichen, falsch weitergelebt.
Ja. Minigolf. Minigolf habe ich lange verabscheut, mit der Familie zu spielen, weil es immer Streit gab, immer Stress gab. Minigolf war unser Match, ärgere dich nicht. Eines Tages haben wir aufgehört mitzuzählen oder zumindest mitzuschreiben. War viel entspannter. Das sind unsere Regeln, die haben wir selber gemacht. Und warum soll ich mir diesen Stress geben, wenn ich es nicht wirklich brauche? Also nichts gegen Sport und kompetitiv und so weiter. Ich will auch nicht, dass jeder eine Teilnahmeurkunde bekommt. Aber manchmal, wo es einfach nicht notwendig ist, da muss man eben nicht unbedingt dieses Konfliktpotenz in dieses Fettnäpfchen eintreten.
Ja, individuelle Boni zum Beispiel, vereinzelte Aktivitäten, wo nur eine einzelne Person profitiert in dem ganzen Prozess und man sich auch fragt, warum? Wir tun das ja alle. Aber das sind alles solche Themen, die da, glaube ich, mit reinspielen. Vielleicht nochmal eine andere Frage. Woher weiß ich denn, dass ich so ein Mindset habe? Woran merke ich das denn wirklich aktiv?
Hast du im letzten Jahr, Florian, etwas Neues gelernt Sehr also viele. Absichtlich. Also gesagt, so, ja, das will ich jetzt lernen.
Ja, einiges.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Also letztes Jahr habe ich mich sehr intensiv mit LinkedIn beschäftigt. Ich habe letztes Jahr mit dem Podcast angefangen, das habe ich gelernt. Also wie die Technik hier funktioniert, wie man das Mikrofon reinspricht. Ich habe einen Seminar belegt, wie man vor der Kamera ruhiger auftritt, wie man atmet, wie man steht, was man mit den Händen macht. Also nur ein paar wenige Beispiele.
Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Da kann ich noch einen Schritt weitergehen. Wie hat es sich für dich angefühlt, als du das erste Mal deine aufgezeichnete Stimme gehört hast? Oder noch schlimmer, dich in dein Video gesehen hast?
Besser als gedacht, aber von ganz früher kenne ich das auch noch. Da waren die immer ganz furchtbar. Mittlerweile kann ich das ganz gut ausblenden, weil die Stimme auch ganz anders klingt, als wenn man sich selbst hört. Und ich kann das ganz gut ausblenden und denke, es ist eine andere Person. Aber ja, es fühlt sich immer erstmal komisch an, auch das im Video zu sehen. Also ich habe auch neulich ein Video von vor 2 Jahren von mir gesehen, wo ich dann auch wirklich mit Teleprompter hier noch Text vorgelesen habe und einfach starr in die Kamera geguckt habe und einfach vorgelesen habe. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ganz grauenvoll. Nicht, dass es heute super wäre oder gut wäre, aber zu jetzt, zu damals schon ein Riesenunterschied. Und am liebsten wäre ich gleich zum Marketing-Team gelaufen und gesagt, könnt ihr das Video bitte löschen? Aber gut, wird wahrscheinlich auch keiner mehr angucken von vor 2 Jahren.
Ich glaube, die Abonnenten sind da ganz anderer Meinung, dass das nicht gut wäre. Aber so oder so, es ist ein prima Beispiel dafür, dass du gesagt hast, boah, da ist etwas, wo ich mich nicht ganz wohl fühle damit. Und die eigene Stimme zu hören, ist beim ersten Mal immer furchtbar. Und sich selber vor der Kamera zu sehen, wenn man einen Vortrag hält, ist absolut ätzend. Da muss man erstmal aus seiner Komfortzone raus. Wenn man aber sagt, so, ich halte das aus, ich gebe mir das jetzt mal und höre mir jetzt mal eine halbe Stunde meine eigene dumme Stimme an, weil ich besser werden möchte, weil ich weiß, es geht nur durch Sprachtraining, durch Atemtraining, es geht nur darum, weil ich mich auch öfter mal selber höre, um zu reflektieren, wo mache ich Pausen, rede ich zu schnell, rede ich zu langsam, mache ich irgendwelche Ms oder Is zum Beispiel, die ich vielleicht abschalten möchte. Erst dann kann ich besser werden. Und das beweist in dem Moment dein Growth Mindset. Da ist etwas, das du lernen möchtest, oder wo sich an dir eine Lernchance bietet. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Sagst du dir, nee, will ich nicht, mache ich nicht. Ja? Neinhorn, wer es kennt, Marc-Uwe Kling, tolles Kinderbuch. Oder sagst du, interessant, erzähl mir mal mehr dazu. Was bringt es mir denn, einen Podcast zu machen? Was bringt mir denn ein Sprachtraining, Präsentationstraining? Wie kann sich das auf meine Karriere auswirken? Wirkt sich das auf mein Bild bei anderen, bei meinen Teammitgliedern zum Beispiel aus? Und du sagst, okay, cool, das ist mir wert, dann gehe ich außer meiner Komfortzone, dieser, wie sagt man, Unkomfort, ist es mir wert, Diskomfort?
Ja, glaub schon.
Sowas, ja, ist was ich meine. Das ist mir wert, deswegen nehme ich das auf mich und dann werde ich peu à peu besser. Das heißt nicht, dass jetzt mein nächster Podcast perfekt wäre, wenn es sowas gibt, aber das heißt, dass wenn ich das regelmäßig mache, ich peu à peu besser werde. Und dann blickst du irgendwann zurück nach 3, 6, 12 Monaten, ne, auf was du gesagt hast gerade, auf deine Aufnahme von vor 2 Jahren und denkst dir, wer ist denn das für ein Mensch? Was hat der denn da erzählt? Wie hat der sich denn da benommen? Ist ja so viel falsch damals. Und dann siehst du mal, welche Reise du eigentlich hinter dir hast. Und das ist dann in dem Moment Growth Mindset. Und das hat nichts mit 10X zu tun, weil ob du jetzt einen neuen Job dadurch bekommen hast, weiß ich nicht. Aber dass du jetzt souveräner, besser bist in dem, was du dir vorgenommen hast, in deinem Handwerk, in dem Fall Podcasting und Sprechen, freies Sprechen, das ist fantastisch.
Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Also ich tue das auch sehr genau analysieren, was da gerade passiert immer und auch, keine Ahnung, wie das T-Shirt fällt, wie die Belichtung dann ist. Ich versuche das immer alles auch gegenzuprüfen dann am Ende. Natürlich macht man das von der einen Einheit zur nächsten Einheit dann nicht plötzlich so viel besser. Das geht auch gar nicht. Man lernt immer irgendwas Kleines mit dazu und dann macht man wieder einen Fehler beim nächsten Mal und denkt sich so, ach, hätte ich das noch gemacht und jenes nicht gesagt oder das Wort anders ausgesprochen. Aber das ist manchmal einfach so. Aber wenn man diese größeren Zeiteinheiten nimmt, wie du auch schon gesagt hast, wenn ich jetzt mal eine Reflexion aus dem letzten Jahr zu diesem Jahr mache, dann sieht man diesen Unterschied immer. Egal, was man macht. Also, ob das jetzt diese Videos sind oder denkt man irgendwas anderes. Da gibt es immer diese Verbesserung. Hoffnungsvoll, insofern man denn auch in die richtige Richtung gelaufen ist oder zumindest aktiv auch daran gearbeitet hat. Ich glaube, das Thema 10X ist dann nur eine Vorstellung, wie groß ich das Thema dann wahrscheinlich auch machen möchte. Es gibt ja auch nicht ein allgemeines 10X, wo ich sage, hey, alles 10X, das geht gar nicht, sondern es gibt dann vielleicht einzelne Aspekte im Leben oder in den Themen, wo ich dann sage, hey, da möchte ich gerne dieses extreme Wachstum haben Und da muss man vielleicht nochmal anders herangehen und überlegen, okay, was muss ich denn dafür tun, wenn ich jetzt sage, hey, ich will den Podcast 10x machen, dann wäre das ja nur eine Mini-Facette von meinem Job oder meiner Rolle.
Genau.
Und da müsste ich mal halt sehr detailliert überlegen, okay, was bedarf es dazu? Muss ich mehr Folgen aufnehmen? Muss ich vielleicht bestimmte Gäste einladen? Muss ich das Equipment aufstocken? Das sind gewisse Dinge, die ich mir dann überlegen muss, wie ich zu diesem 10x kommen kann, ob es dann nachher nur 8 ist oder 5 ist oder 12 ist. Das sei ja nochmal dahingestellt, wie stark das Wachstum dann letztlich auch wirklich ist. Aber es geht so ein bisschen darum, okay, das soll sehr, sehr groß werden. Und da hilft, glaube ich, dieses Mindset einfach auch dazu, diese Reflexionen sehr stark einzubinden und zu überlegen, okay, in welche Richtung gehe ich, Experimente zu machen, vielleicht auch ein bisschen leaner vorzugehen, kleine OKRs festzulegen, in kurzen Einheiten zu prüfen, laufe ich in die richtige Richtung, hat das positive Auswirkungen und dann weiterzumachen.
Ja, und da siehst du ganz viele Anwendungsfälle, wie ich mein Growth Mindset, wenn ich denn eins habe, wie ich es einsetzen kann, über Hobbys, über den Beruf, über den Sport, über persönliche Weiterbildung, fachliche Weiterbildung, Erziehung von Kindern, alles Mögliche. Urlaub haben wir uns da vor der Folge im Vorgespräch darüber unterhalten. Auch da kann ich sagen, welche Art von Urlaub mache ich denn? Gehe ich mal außerhalb meiner Komfortzone und bereise mein Land, eine Region, wo ich nicht gerade mein All-Inclusive Strand-Resort habe, sondern weil ich einfach da was lerne und eine neue Sprache vielleicht vertiefe. Es gibt unfassbar viele Anwendungsmöglichkeiten und deswegen ist das ein sehr, sehr umfassendes Konzept. Und weil es sich sowohl auf das Individuum auswirkt, auf dich und mich, als auch auf das gesamte Unternehmen, wenn wir zusammenarbeiten würden, finde ich es nachher eine absolut unterschätzte und extrem wertvolle Variable für den Standort Deutschland.
Ja, kann ich unterstreichen. Vielleicht dann nochmal so ein bisschen die Frage, wie kann ich denn das jetzt kultivieren? Also wie kriege ich denn das jetzt in einer Organisation breit ausgerollt, sodass mehr Leute sich damit beschäftigen? Das hat mir eben schon mal so ein bisschen angedeutet oder vielleicht nochmal so ein bisschen im Detail. Was sind so ein bisschen Tipps und Tricks, dass man sich wirklich aktiver damit beschäftigt und das jetzt nicht nur auf der Führungskräfteebene, sondern eigentlich in der kompletten Organisation?
Genau. Also wir haben es kurz schon angerissen. Es geht auf jeden Fall in einem Unternehmen in der Regel muss es top-down passieren. Das heißt, du brauchst diesen Impuls. Es muss erstmal darüber gesprochen werden. Das darf gerne zum Beispiel in einem Town Hall passieren, wo der CEO darüber erzählt, wie seine Growth-Reise bisher war. Und überhaupt erstmal Achtsamkeit für das Thema zu entwickeln, da musst du einfach darüber sprechen, dass es dieses Growth-Mindset gibt. Das heißt, dass jeder von uns oder jeder der Mitarbeitenden in dem Fall wirklich die Wahl hat, an seiner Einstellung zu arbeiten. Denn da geht es ja schon mal los. Ein Mindset ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Es ist immer unsere eigene Entscheidung, wie unsere Einstellung zu neuen Themen ist und wie wir uns verhalten wollen. Ich kann mich aber erst damit auseinandersetzen, wenn ich mir dessen bewusst bin. Und erst dann kann ich sagen, jawohl, ich will offen und neugierig sein. Ich will mich außerhalb meiner Komfortzone bewegen und jetzt was Neues lernen. Oder eben nicht. Wenn das nicht passiert, dann fühle ich mich, wir kommen wieder zurück zum Eingang, Florian, da fühle ich mich getrieben, da fühle ich mich eingeengt, dann wird über mich geurteilt und ich habe nicht mehr diese eigene Kompetenz, ich habe nicht mehr diese eigene Wirksamkeit. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, der Impuls ist gut, der darf dann auch gerne noch durch einen externen Vortragenden irgendwie unterstützt werden, steht da gerne zur Verfügung, thomas@schaffensgeist.com, wer da Lust drauf hat. Aber ansonsten gilt es natürlich doch, dass im gesamten Unternehmen zu etablieren. Das heißt, regelmäßig, also Prozesse einzuführen, damit es regelmäßig passiert. Und zwar im Kleinen wie im Großen. Dass du, Florian, gerade schon ein paar gute Impulse gebracht, wie das auch im Bereich Produktentwicklung aussehen kann. Zum Beispiel mit monatlichen Fuck-Ups oder nennen wir es mal monatliche Learnings vielleicht, die da transparent gezeigt werden. Was hat das Unternehmen gelernt? Welche Risiken wurden eingegangen? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Aber was sind die Learnings gewesen? Wie ist das Belohnungssystem aufgebaut? Wie frage ich auch nach Impulsen bei meiner Belegschaft ein? Wie fördere ich da dieses Mindset? Wie gehe ich mit Weiterbildung um? Auch so ein klassisches Thema. Es gibt ja manchmal in vielen Unternehmen immer noch Budget für Weiterbildungen von irgendwie x 100 oder x 1000 Euro, je nachdem. Das mehr oder weniger einfach nur ausgegeben werden muss pro Jahr. Aber ob das sinnvoll ist und ob das ein guter Betrag ist oder nicht, spielt dann oftmals gar keine Rolle dafür. Auch das, da ist noch viel, viel Potenzial mit dabei. Und für dich persönlich, und das ist dann der zweite Aspekt, und Unternehmen ist eine Sache, für dich persönlich, da gibt es ganz, ganz viele Tipps und Tricks, wie du das eigentlich entwickeln kannst, kultivieren kannst. Und es geht oftmals damit los, dass du dich mal traust, was Neues zu machen. Beispiel, du nimmst mal einen neuen Weg zur Arbeit. Anstatt links rum zu fahren, fährst du mal rechts rum. Anstatt mit dem Auto fährst du mal mit dem Fahrrad. Anstatt mit dem Fahrrad fährst du mal mit der U-Bahn. du gehst mal woanders essen. Oder du bestellst mal was komplett Neues, was außerhalb deiner Komfortzone liegt. Und sagst, lieber Kellner, was ist denn gerade eure Empfehlung? Aha, spannend. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Bringen Sie es mir mal. Es gibt viele, gerade im Alltag, viele Dinge, wo man dieses Growth Mindset einfach mal testen kann, um sich einfach mal absichtlich in eine Situation zu begeben, die außerhalb unseres Alltags liegt. Es kann so einfaches sein, setz dich mal anders hin, dreh den Stuhl mal anders rum mit der Rückenlehne nach vorne zum Beispiel. Oder arbeite mal einen Tag nur im Stehen oder arbeite einen Tag mal ganz von woanders. Geh mal woanders hin zum Zähneputzen. Oder putze mit der linken Hand die Zähne tatsächlich, wenn du Rechtshänder bist. Es ist super einfach, wirklich mal neue Dinge auszuprobieren. Und tatsächlich trainiert das unseren Muskel im Gehirn. Und das, Stichwort Neuroplastizität, ich finde das extrem spannend, dass wir durch unser Verhalten, wir unser Gehirn aktiv ändern können. Das ist genau dasselbe, was wir machen, wenn wir zu viel trinken, ändert sich unsere Leber. Wenn wir mehr Sport machen, ändern sich unsere Muskeln. Und genau dasselbe können wir in unserem Gehirn machen. Wenn wir uns anders verhalten, ändert sich der Aufbau unseres Gehirns. Ich finde das komplett faszinierend.
Das sind auf jeden Fall die Dinge, die man sehr persönlicher Natur machen kann. Jetzt würde ich das so gerade mal so ein bisschen ergänzen aus den Dingen, die die Organisation dann auch tun kann, um das zu unterstützen. Und das sind dann, glaube ich, diese ganzen Freiräume, die Rahmenparameter zu schaffen, vielleicht auch Budget zur Verfügung zu stellen, Dinge auch mal auszuprobieren, Trainings anzubieten, um zum Beispiel auch Ziele zu definieren. Also OKRs kann man ja super dafür nehmen, um zum Beispiel in kleinen Einheiten auch Dinge zu messen und Projekte zu starten, 80-20, was Google zum Beispiel macht, dass man 20% seiner Arbeitszeit einfach in Neues investieren kann. Also einen Tag die Woche darf ich einfach ausprobieren. Das kann Weiterbildung sein, das kann neue Produkte sein, das kann eine ganz andere Einheit sein, in die ich dann irgendwie reinschnuppere. Wenn ich, keine Ahnung, im Sales bin, mache ich irgendein Marketing in Weiterbildung oder höre einen Podcast. Das kann alles sein in dieser Slack-Time, die Google da hat. Und das machen viele andere Organisationen ja auch. Und das fördert das natürlich auch nochmal, weil es ja eben per Rahmenparameter freigegeben ist.
Genau. Auch so Möglichkeiten, dass du mal von woanders arbeiten kannst. Und damit jetzt nicht unbedingt ein anderes Büro oder von daheim, sondern dass du einfach Räumlichkeiten hast, wo du dich mit anderen Kollegen mal woanders hinsetzen kannst. Wie in einem Open Space, wie in einer Cafeteria, wie in eine schöne Treppe oder sowas.
Ja, andere Leute kennenlernen, andere Einstellungen kennenlernen, andere Teams kennenlernen. Auch da wieder neue Optionen ermöglichen. Ja. Da sitzt halt plötzlich der Sales-Mensch mal im Marketing-Team und dann kriegt man mal mit, was da gerade so passiert. Auf der einen wie auf der anderen Seite natürlich.
So ein internes Praktikum.
Ja, so ein bisschen zum Beispiel, ja genau.
Ja, oder so ein Shadowing. Wie es auch immer heißt. Also da gibt es super viele Möglichkeiten und das mag dann manchmal ein bisschen sich klein anfühlen oder klein aussehen, aber tatsächlich ist da jeder kleine Schritt wirklich wertvoll dazu. Zum einen, wie du es ja sagst, auf die Kollegen und Kolleginnen zuzugehen, die zu verstehen, was die besser machen, was die anders machen, aber eben auch, es trainiert unseren Muskel, unseren mentalen Muskel, etwas Neues zu machen und das schlägt dann Kreise und hat dann größere Auswirkungen.
Am Ende vielleicht noch die Frage, gibt es auch Nachteile davon? Also gibt es Dinge, die auch ins Negative kippen können?
Ja, einen habe ich gerade schon erwähnt. Was nachteilig ist, ist sicherlich, als Führungskraft kann es unfassbar frustrierend sein, wenn du das gerne initiieren möchtest, aber dass deine Mitarbeitenden, die es nicht mittragen, die einfach ihren Job machen wollen und gut ist und möglichst wenig Neues. Und gerade in Branchen, Unternehmen, wo es seit Jahrzehnten dieselben Prozesse sind, ist das ganz normal, dass wir eben an dem Bewährten festhalten. Also sind wir Menschen gestrickt. Und da ist es ganz, ganz schwierig, dann wirklich was Neues anzufangen.
Ja, das ist neue, diese Krankheit, die dann irgendwann auch wieder vorbeigeht.
Ja, genau. Diese Digitalisierung geht ja auch bald wieder vorbei. Und das Internet brauchen wir auch nicht mehr so lange. Das kann frustrierend sein, wenn du dich, wie gesagt, mit anderen, auch jetzt nicht nur von Top-Down, sondern auch noch von anderen mit Menschen umgibst, die eine ganz andere Einstellung haben. Das ist auch schwierig. Oftmals eben auch für Neueinsteiger in einem Unternehmen, die dann feststellen, so nach 3-4 Monaten, wo bin ich denn hier gelandet? Das sah in der Broschüre und im Forschungsgespräch aber anders aus. Aber mein Team ist irgendwie vom nette Menschen, aber es passt einfach nicht von der Arbeitseinstellung her. Auch das kann frustrierend sein. Und dann Nummer 3, dasselbe gilt nicht nur im Unternehmen, das gilt dann auch wirklich für den fürs persönliche Umfeld. Auch da kann es mitunter frustrierend sein, wenn ich viel von Menschen umgeben bin, die diese Mindset, diese Einstellung nicht teilen. Denn wenn es dann darum geht, wie gestalte ich meine Freizeit, was will ich Neues lernen, ist man dann auf einmal oft allein oder muss ich im wahrsten Sinne des Wortes neue Freunde suchen, die dann auch Bock drauf haben auf diese Aktivitäten.
Also ein bisschen Vorsicht geboten, nur weil man es machen möchte, ziehen nicht automatisch alle mit. Das kann man auf jeden Fall mal so festhalten, aber das ist ja immer so bei vielen Aktivitäten, es hängt viel mit der Unternehmenskultur und der ganzen Haltung, die in der Organisation natürlich auch herrscht, dann auch zusammen. Ich kann nicht einfach ein Meeting einberufen und dadurch dann alles verändern. Das ist bei allen Themen so, das hat jetzt nicht nur was mit dem Mindset zu tun, sondern mit allen Vorhaben, die man letztlich startet. Und geht da einfach kleine Schritte, wie Thomas das empfohlen hat, probiert kleine Dinge aus, versucht da einfach so eine gewisse Regelmäßigkeit auch reinzubringen und eben einfach, ja, da sinnvoll auch an diesem Mindset, an der Haltung zu arbeiten, der ganzen Organisation, Dinge auch zu kultivieren, die dadurch völlig normal sind, dass man auf die Nase fliegen kann, dass man Dinge lernen kann, dass man Dinge verändern kann. Selten ist etwas ganz in Stein gemeißelt, dass man es nicht mehr ändern kann. Manche Dinge sind vielleicht teuer, wenn man sie ändern will. Also wenn ich jetzt ein Gebäude baue und ich habe dann das falsche Gebäude gebaut, okay, das ist dann teuer, aber auch das lässt sich ändern. Dann vermietet man es halt und baut dann nochmal ein neues Gebäude, insofern das Geld dann noch dazu da ist. Aber es gibt immer irgendwie Mittel und Wege, wie man wieder was daraus ziehen kann und zumindest Dinge verändern kann.
Ja, die Menschen in Berlin und in Stuttgart würden dir vielleicht an dieser Stelle widersprechen, was neue Gebäude angeht.
Gut, aber bisschen Bestand.
Ich habe noch ein schönes Beispiel für die Praxis, was jeder umsetzen kann, ist nach jedem Meeting mal kurz zu reflektieren, hatte das Meeting jetzt einen Growth-Mindset-Charakter? Oder haben wir hier, waren wir uns in eine Spirale des Nein-Sagens und des Aber-Sagens gefangen? Das kann man immer schön reflektieren. Das kann man auch schnell dann darauf achten. Das kann schnell dann eben auch übernommen werden für kommende Meetings. Und so kann man sich als Gruppe das auch ein bisschen antrainieren, ob wir eben hier eine positivere, chancensehende Einstellung an den Tag gebracht haben oder eben nicht.
Gut, das würde mich mal interessieren. Das könnte vielleicht so ein bisschen der Schluss hier gerade sein. Wenn ihr das vielleicht mal da draußen macht, achtet mal die nächsten Wochen da drauf, ob das euch passiert. Macht doch mal so eine kleine Strichliste und schreibt mir doch sehr gerne mal an modernwork@seibert.group. Ich werde es auch geheim halten, keine Sorge. Aber würde mich mal sehr interessieren, wie viele sich da melden und wie viele Meetings am Ende des Tages da so einen Strich bekommen haben, wo das Mindset vielleicht geherrscht hat bzw. nicht geherrscht hat. Thomas, vielen herzlichen Dank. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn ihr mit dem Thomas Söhre mal sprechen wollt, dann findet ihr seine Kontaktdaten unten in den Shownotes. Und wenn ihr vor allem auch mal zum Thema Corporate Influencer Programm mit ihm sprechen wollt, kann ich euch das nur ans Herz legen. Wie gesagt, ich habe das auch vor, ich glaube, fast 2 Jahre ist jetzt her, dass wir den Workshop hatten. Hat sehr, sehr viel gebracht, sehr, sehr viel gelernt. Und ja, auch dazu alle Informationen dann unten nochmal in den Shownotes drin, dass ihr Thomas da kontaktieren könnt. Und wie gesagt, ansonsten schreibt gerne an modernwork@seibert.group, wenn ihr Feedback zu der Folge habt oder auch gerne einmal dabei sein wollt oder allgemein Fragen habt zum Thema modernes Arbeiten. Da schreibt ihr mir sehr, sehr gerne und ich werde auf jeden Fall auch persönlich darauf antworten. Thomas, vielen Dank, dass du dabei warst und die letzten Worte, die gehören auf jeden Fall dir.
Verdammt, ich hätte nichts vorbereitet. Vielen Dank für die Einladung, Florian. War mir eine sehr große Freude, da zu sein. Und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen ein Happy und Growth Mindset.
Perfekt. Danke dir. Tschüss.
Ciao.